Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin wieder da und freue mich auch. Und wir haben heute ein schönes Thema, es ist auch ein schöner Sonntag. Ja, Kantate, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das ist der Inhalt sozusagen dieses Sonntages. Und deshalb haben wir dieses alte Lied gesungen, jetzt gerade, weil wir haben einen Predigtext, den ich überschrieben habe mit einem Thema: Gott loben, das ist unser Amt, ist die letzte Zeile von dem Lied, was wir eben gesungen haben. Es gibt im Alten Testament den Bericht von der Einweihung des salomonischen Tempels. König Salomo war es vergönnt, einen Tempel für Gott zu bauen. David, sein Vater, durfte das nicht. An seinen Händen klebte zu viel Blut. Er war ein Krieger. Und Salomo, der bekannt war für seine Weisheit, den hat Gott beauftragt mit dem Bau dieses Tempels. Und ich lese jetzt diesen Bericht von der Tempelweihe, wie der eingeweiht wird. Ihr habt es hier auch vorne an der Wand. Da versammelte Salomo, der König, alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme, also Häuptlinge der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, also alle Vornehmen, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Die Bundeslade, das muss man wissen, ist ein Heiligtum, ein mobiles Heiligtum. In der Lade lagen die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten Gottes. Es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten, die dafür zugelassen waren, diese Bundeslade zu tragen, hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, mitsamt der Stiftshütte, das ist sozusagen ein Zelt, was um diese Bundeslade herum immer aufgebaut wurde. Das ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte und alles heilige Gerät, das in der Stiftshütte war. Sie brachten es hinauf, die Priester und die Leviten, in diesen neu gebauten Tempel. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt waren, opferten Schafe und Rinder, es war damals so üblich, so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den Chorraum des Hauses, also des Tempels, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte, da wo die Lade stand. Man muss sich vorstellen, Cherubim, das sind Engelsgestalten mit Flügeln sozusagen, und die haben die nachgebildet in diesem Haus, und so entstand dort eben ein Raum, ein besonderer Raum, auch innenarchitektonisch sozusagen, an dem diese Lade ihren Platz fand, wie mit diesen bildlichen Flügeln von diesen Engelsgestalten, wie von einem Baldachin sozusagen überdacht. Die Cherubim bedeckten, in Klammern, mit ihren Flügeln die Bundeslade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, an der man die Bundeslade trug, dass man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah, aber von außen sah man sie nicht. Also die waren länger als der Raum, wo die stand. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Bundeslade, außer den 2 Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten auszogen. Die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich vorher geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnungen für dieses Haus hielten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Also das waren so die Instrumente, die die damals hatten. Und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine einzige Stimme loben und danken den Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten und Zimbeln und Saitenspiele erhob und sie anfingen zu spielen und man den Herrn lobte, der Text war, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zu ihrem Dienst in diesem Haus hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Ich finde, es ist ein faszinierender Text. Ja, es ist ein faszinierender Text von das, was da irgendwie passiert, was da abgeht. Und es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich ihn nicht eurer Fantasie überlassen kann, sondern jetzt, dass ich jetzt anfange, sozusagen theologisch an diesem Text ein bisschen herumzureden. Dass, der ist eigentlich zu schön, wenn man sich vorstellt, dass die Wolke so dicht ist, dass sie die Sicht behindert und die Priester da nicht rein können, weil sie nichts sehen sozusagen. Ja, ist krass, irgendwie total krass. Man muss es mal auf sich wirken lassen, ja, diese ganze Geschichte. Das ist das eine, das kenne ich von meiner Jugendzeit an, als ich diesen Text entdeckt habe, dass ich dachte, boah, was passiert hier eigentlich? Und trotzdem will ich einige auch theologische Gedanken zur Auslegung jetzt dazu sagen und ich hoffe, ich zerrede es nicht. Hier passiert etwas im Zusammen, im Miteinander zwischen Gott und Mensch. Beide machen was. Schon der Vater von Salomo hatte die Idee, Gott einen Tempel zu bauen und Gott hat es ihm verwehrt. Wie gesagt, David, der Vater von Salomo, war ein Kriegerkönig. Er hat viele Kriege geführt, an seinen Händen klebte Blut und das war der Grund, warum Gott gesagt hat, du sollst mir keinen Tempel bauen. Salomo war ein Friedefürst, bekannt für seine Weisheit und für seine kluge Politik und Diplomatie, für seine Rechtsprechung, dafür, dass er weise richtete in Israel und damit auch wirklich Frieden schuf. Und zudem hat Gott gesagt, du sollst mir dieses Haus bauen. Das ist sozusagen, hier beginnt dieses Miteinander, Zusammenwirken von Gott und Mensch. Gott beauftragt, Salomo baut. Das ist da lange beschrieben, wie das gebaut wurde und die Maße und so weiter. Kann man alles nachlesen im Buch, im zweiten Buch der Chronik. Da steht ganz viel darüber. Das will ich gar nicht machen, weit ausführen. Ich will nur sagen, dass ein Teil dessen, was hier berichtet wird, haben Menschen gebaut im Auftrage Gottes. Das ganze Volk und die auch Nachbarvölker haben Holz geliefert vom Zedern, vom Libanon und so weiter. Steht alles da, kann man alles nachlesen. Und dann ist es endlich fertig und dieser Moment, wo das fertig wird, da verbindet sich sozusagen das gläubige Tun Israels, dieses Königs mit seinem Volk, verbindet sich mit der Gegenwart und der Handlung Gottes. Es ist nicht selbstverständlich. Auf dieser Erde machen viele Menschen irgendwas, aber Gott stellt sich nicht dazu. Versteht ihr, wie ich das meine? Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott kommt und das so adoptiert, dieses Haus, und bestätigt. Ich will gar nicht darüber reden, man kann es auch kritisch sehen und so, ob das überhaupt so gewesen ist und so. Ja, kann man machen, ist heute nicht unser Thema. Ich will einfach nur sagen, die Bibel berichtet uns das. Und was will die Bibel uns damit sagen? Die Bibel erzählt uns erstens, dass Gott eine Idee hat, die gibt er den Menschen. Und die Menschen setzen sie um, so gut sie können. Und dann stellt Gott sich zu dieser Idee und erfüllt dieses Haus, dieses Gebäude mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart. Und die ist so dicht, dass Menschen da nicht rein können. Ja, das ist also was Außergewöhnliches, was absolut Außergewöhnliches. Und warum das heute am Sonntag Kantate eine Rolle spielt, ist, der Moment, in dem Gott dieses Haus erfüllt, ist der Moment, wo die Musiker anfangen, Musik zu machen. Für alles bis dahin ist Vorbereitung. Sie bauen das Haus, das wird dann ordentlich vorbereitet, Kunsthandwerker ohne Ende, das steht alles beschrieben, kann man lange nachlesen. Und dann holen sie diese Bundeslade, das Interieur, was da reingehört, stellen es rein, das ist alles noch Vorbereitung. Und dann beginnt sozusagen der Gottesdienst und die Musiker fangen an zu singen, fangen Musik zu machen. Diese Zimbeln, das sind Schlaginstrumente, Psalter sind sowas wie Harfen, solche Instrumente. Und dann haben sie irgendwelche Trompeten gehabt und singen. In dem Moment geht der Gottesdienst los und in dem Moment beginnt der Gottesdienst nicht nur, dass Menschen Musik machen, sondern beginnt es, dass Gott sich zu dieser Musik, zu diesem Haus, zu diesem ganzen Tun bekennt und sich dazu stellt. Und dann ist er plötzlich da und auch spürbar da. Eine Wolke kann man ja so nicht greifen. Eine Wolke ist auch nebulös. Das ist ja eben so viel Nebel, dass die da nicht rein können. Aber so, Gott ist da auch verborgen. Niemand sieht ihn von Angesicht zu Angesicht. Was sie sehen, ist eine Wolke. Aber die ist da und sie ist so spürbar da, dass die Präsenz Gottes nicht angezweifelt wird. Sondern jeder, der dabei ist, ist beeindruckt und sieht, hier ist Gott. Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Erstens, ich glaube nicht, dass Lobpreis eine Methode ist, um die Gegenwart Gottes herbeizuzaubern. Das ist ein heidnisches Verständnis. Gibt es auch. Es gibt Christen, die machen sozusagen Lobpreis, solange bis sie den Eindruck haben, Gott ist da. Ich denke, das ist so nicht. Gott ist souverän, Gott steht über diesen Dingen, Gott lässt sich nicht herbeibeten und herbeisingen. Darum kann es nicht gehen, das ist auch hier nicht gemeint. Es ist vielmehr etwas, was ein Zusammenspiel ist. Ein Zusammenspiel zwischen dem, was Gott möchte und dem Menschen auch wissen lässt und dass Gottes Wille sozusagen von Menschen umgesetzt wird. Und jemand dieses Haus baut, in dem Fall König Salomo. Und viele Helfer tun nach ihrer Begabung das, was sie können. Kunsthandwerker, die schnitzen können, Goldschmiede und. Jeder tut seins irgendwie mit dazu. Da entsteht etwas. Und dann üben die Musiker. Die bereiten sich vor auf diesen Gottesdienst und so weiter. Sie haben keine Garantie, dass das irgendwie mal so passiert. Ich denke, Gott stellt sich zu dem, wo er wählt und erwählt. Und da ist er eben. Gott ist eben Gott. Gott ist nicht verfügbar. Und es ist ein heidnisches Bild von Gott, wenn Menschen glauben, sie könnten durch irgendeine Aktion Gott herbeibeten, zaubern oder was auch immer. So geht das nicht mit Gott. Das ist der erste Punkt, ja, um hier ein Missverständnis auszuräumen. Der zweite Punkt ist der, dass es eine natürliche Lebensäußerung des Glaubens ist, dass Menschen singen, beten und noch viel mehr für Gott tun. Nicht jeder ist ein Sänger. Das heißt, nicht jeder ist ein Musiker, nicht jeder kann mit Musik sozusagen Gott so loben. Manche brummen, manche, was weiß ich, die sprechen den Text halt nur. Das ist auch nicht schlimm. An diesem Haus und an diesem Lob Gottes haben viele mitgewirkt, einfach indem sie mit ihren Händen ihre Begabung eingebracht haben in den Bau dieses Hauses. Sie haben Holzbalken geschnitzt und verziert. Sie haben diese Cherubim, von denen wir gesprochen haben, mit Blattgold belegt. Das ist eine große Kunst, das kann man nicht einfach so. Das Gold so vorzubereiten, dass es sich um jede Kontur eines solchen Schnitzwerkes herumlegt und dass es dann vergoldet ist, ohne kaputt zu gehen und zu reißen. Das ist eine große Handwerkskunst. Also ich denke, Handwerker können auch Gott loben mit ihrer Hände Arbeit, so wie Sänger das mit ihrer Stimme tun. Und so. Wir verstehen, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es geht darum, dass du nicht erst Musik studieren musst, um Gott loben zu können. Gemeinde Gottes und Gemeinde Jesu hier ist immer ein Raum, wo viel gesungen wird. Das ist auch gut so. Singen ist eine tolle Lebensäußerung. Und früher konnten viel mehr Menschen singen. Und da hat man zum Alltag gesungen und so weiter. Auch darum geht es heute nicht. Mir geht es heute darum, dass das Gotteslob auch nicht beschränkt ist auf diese vier Wände, die hier so stehen. Dass gerade hier besonders gesungen wird. Singen kannst du draußen auch an den anderen 6 Tagen, wo du nicht hier in den Gottesdienst kommst. Das kannst du auch da machen. Aber noch viel mehr. Du kannst Gott loben, indem du, das steht auch so im Neuen Testament, dass wir Gott loben mit allem, was wir tun. Du kannst Gott loben, indem du deine tägliche Arbeit so gut wie möglich machst, zur Ehre Gottes. Was auch immer du tust, tust zur Ehre Gottes. Das ist das Lob Gottes. Dazu brauchst du nicht einen besonderen Raum und nicht eine besondere Versammlung, sondern dazu brauchst du nur dich und deine Begabungen. Dass du das tust, was du tust, zur Ehre Gottes. Und daran wird sich zum Beispiel dann auch bemessen, was man tut und was man auch bleiben lässt. Es gibt Dinge, die man zur Ehre Gottes gar nicht tun kann, weil sie Menschen verletzen, Menschen herabsetzen, vielleicht auch mich selber verletzen und mich selbst herabsetzen, aber auch Beziehungen zerstören, was auch immer. Krieg kann man nicht zur Ehre Gottes führen, ganz klar. Wer Gott loben will, kann gerne Frieden stiften. Das wird ein Gotteslob sein. Also, man muss nicht singen können, man muss nicht musikalisch sein, Gott loben, kann man auch mit anderen Sachen. Das ist hier an dieser Stelle wichtig. Drittens ist schon angeklungen, Gottes Lob ist keine Sache nur für den Sonntag. Gottes Lob ist eigentlich jeder Atemzug. In der Ostkirche, in der orthodoxen Kirche gibt es ein sogenanntes Atemgebet, weil es im Neuen Testament von Paulus den Gedanken gibt, dass wir jederzeit beten sollen. Ständig haltet an am Gebet, ja, betet ohne Unterlass. Solche Gedanken hat Paulus geäußert. Und dann haben die gesagt, dann müsste eigentlich jeder Atemzug ein Gotteslob und ein Gebet sein. Das finde ich interessant, dass wir in unserem Alltag Gott loben. Und die, weil das nun Griechen sind, die orthodoxe, griechisch-orthodoxe Kirche ist ja so eine der großen Ursprungskirchen in Europa. Die griechisch-orthodoxe Kirche betet auf Griechisch dann sozusagen beim Einatmen Kyrie und beim Ausatmen Eleison. Das machen die Mönche in den Bergklostern in Griechenland und so. In den Bergklöstern in Griechenland machen die es tatsächlich so, das üben die richtig, dass sie beim Einatmen Kyrie sagen, beim Ausatmen Eleison. Das ist ihre Art sozusagen, mit jedem Atemzug zu beten. Kyrie Eleison heißt, hatten wir schon mal, Herr, erbarme dich. So
so haben sie, so üben sie, ständig zu beten.
Ein letztes. Gottes Lob ist ja nicht nur, wenn man sagt, ich lobe dich. Gottes Lob ist, beginnt schon da, wo man überhaupt anfängt, zu Gott zu beten. Wenn man Gott als Vater und als Mutter, als Gott im Himmel überhaupt erst akzeptiert. Das ist das größte Lob, was man Gott schon machen kann. Ja? Wir waren jetzt die letzten Tage mit unserer Familie zusammen. Ich habe drei Enkelkinder, drei Enkelinnen sozusagen, sind auch eine Familie. Und wenn, das ist eigentlich das, was Gott sich auch von uns vorstellt sozusagen. Wenn es irgendein Problem gibt oder wenn irgendwas nicht so läuft, wenn eine Angst da ist oder was peinlich ist, Scham oder was auch immer, dann rennen sie zu Mama. Das ist der sichere Hort und da geht's dem Kind gut. Und das ist eigentlich das, was Gott sich von uns eigentlich vorstellt. Das wäre angemessenes Gotteslob. Dass wir mit unserem Problem nicht alleine bleiben oder irgendwo suchen, die alleine zu lösen, sondern zu Gott kommen. Das Erste, das Natürlichste, was ein Kind macht, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gehst du dahin. Es ist wie, als wenn ein Kind zu seiner Mutter läuft. Anderes Beispiel. Die haben, natürlich haben wir nicht nur eine Mutter, die haben ja auch einen Vater, sozusagen. Und der spielt mit ihnen, der fordert sie auch heraus mit irgendwelchen Turngeschichten, was sie schon können. Und so macht er sie größer und stärker. Und bei allem, was ist, blicken sie zu ihrem Vater auf. Und genau das ist auch Gottes Lob. Du musst nicht mal sagen, ich lobe und ich preise dich. Reicht schon, wenn du zu Gott als deinem starken Vater aufschaust. Wenn du bei ihm bist, wenn du hingefallen bist und wieder aufstehen darfst. Wenn du bei ihm Trost suchst in den schwierigen Momenten deines Lebens. Das betet Gott an. Damit betest du Gott an. Fazit, alles in allem, Gott loben, das ist unser Amt. Ist ja eine Formulierung aus dem Mittelalter, wie das ganze Lied, nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Aber Gott loben, das ist unser Amt, meint so viel, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ding. Das ist unser Job, würde man vielleicht heute sagen. Was wir zu tun haben. Und ich möchte euch die Augen heute dafür öffnen, dass es nicht nur mit Musik zu tun hat, sondern dass es mit meinem Leben so grundsätzlich zu tun hat. Ist Gott mein Vater, meine Mutter, von der und von dem ich alles erwarte und bei der und bei dem ich alles suche und finde? Ist das so? Dann ist meine Anbetung, mein Gotteslob tatsächlich. Und ich weiß, dass es in unterschiedlichen Lebensphasen so ganz unterschiedlich auch empfunden wird. Ein junger Mensch hat andere Formen, andere Gedanken, andere Herausforderungen als jemand, der älter geworden ist und vom Alter her schon mehr und mehr gezeichnet ist. Und dann ist es auch heilsam und hilfreich, sich an Gott, den Vater, die Mutter zu halten, von ihm zu erwarten, von ihr zu erwarten. Dass sie uns hilft, dass er uns hilft, wie auch immer. Ich finde, man muss auch wirklich aufpassen, dass man Gott nicht als Mann sieht, weil das ist auch nicht richtig. Gott steht da über diesen Dingen und Gott gibt uns ein Verständnis von sich, indem wir eben Vater und Mutter haben. Ich finde, insofern ist dieser Text ein wirklich schöner Text. Gott hat eine Idee. Salomo setzt sie um im Auftrag Gottes und dann bekennt sich Gott dazu, als das so fertig ist. Vielleicht ist das mein Wunsch am Ende dieser Predigt, dass ich dir das wünsche, dass du in deinem Leben das erfährst, dass Gott
seine Idee für dich hat, du setzt sie um und dass Gott sich dazu stellt. Und dann ist es so, dass Gott dein Vater, deine Mutter ist. Und du kannst Gott loben und kannst mit ihm durch dein Leben gehen, egal wie das aussieht, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Amen.